Hier ist Ramona Pauli live von der International Liver Conference in Barcelona 2012. Mein Gesprächspartner ist Professor Jörg Pedersen vom IFI-Institut in Hamburg, der sich sowohl mit Hepatitis B als auch mit Hepatitis C beschäftigt. Die Hepatitis C war ja eigentlich das zentrale Thema dieser Konferenz. Ich möchte jetzt nur mal auf die zugelassenen Substanzen eingehen. Das ist das Bocilprevir und das Telaprevir. Dann würde ich sagen, fangen wir alphabetisch mal mit dem Bocilprevir an. Was gab es hier zu dieser bereits eingesetzten Substanz Neues?
Für beide Substanzen, für das Bocilprevir und Telaprevir, sind hier vor allem erste klinische Erfahrungen im Alltag dargelegt worden. Die Zulassung von beiden Substanzen fand ja in Europa im letzten Jahr statt. Bocilprevir etwas früher als Telaprevir, so Mitte des letzten Jahres. Und es zeigt sich doch hier in der Präsentation der ersten Real-Life-Patienten, also der Behandlung von Patienten außerhalb von klinischen Studien, eine zum Teil deutlich höhere Nebenwirkungsrate in bestimmten Aspekten. Für das Bocilprevir wussten wir bereits aus den Zulassungsstudien, dass die Anämie ein großes Problem darstellt. Es zeigt sich jetzt aus den Early-Access-Programmen und aus verschiedenen Real-Life-Kohorten, dass insbesondere diejenigen Patienten, die bereits einen fortgeschrittenen Leberschaden erlitten haben, die vielleicht auch noch älter sind und eine frustrane Vortherapie durchgemacht haben, dass diese Patienten deutlich betreuungsintensiver sind. Wir müssen damit rechnen, dass wir sie häufiger sehen, dass wir häufiger die Laborwerte kontrollieren, in der Anfangsphase wahrscheinlich in wöchentlichem Abstand, um Nebenwirkungen auf serologischer Seite wie Anämie früher detektieren zu können. Hier zeigt sich, dass insbesondere Patienten mit fortgeschrittenem Leberschaden sehr empfindlich auf die Kombination von Ribavirin und Bocilprevir, die Anämie betreffend, reagieren. Und wir müssen wahrscheinlich in der Zukunft frühzeitiger die Ribavirin-Dosis reduzieren, weil wir ja wissen, dass wir die Proteasehemmer-Dosis und Therapie überhaupt nicht verändern dürfen.
Sie sprechen hier jetzt ganz gezielt die Cubic-Daten an. Das sind die Daten von dem französischen Early Access Programm. Da wurden ja die Bocilprevir und Telaprevir verglichen. Die sind Interimsanalyse-Ergebnisse zu Woche 16, da haben Sie völlig recht, Woche 16. Und da wurden das ja direkt verglichen. Da waren ja die Anämieraten bei beiden Substanzen eigentlich vergleichbar, muss man sagen?
Ja, das muss man sagen. Beide vergleichbar. Insbesondere ist das etwas überraschend für das Telaprevir. Wir haben ja vorher aus den Studien vor allem Hautnebenwirkungen gesehen. Und wir haben so einen Rash-Management-Plan für das Telaprevir entwickelt. Wenn man sich jetzt die klinischen Daten anschaut außerhalb der Studien, scheint der Hautausschlag, das Ekzem, gar nicht so ganz im Vordergrund zu stehen. Es ist ein Problem, aber das ist handelbar, wenn man es kennt und sich darauf frühzeitig einlässt. Auch für das Telaprevir sehen wir, genauso wie für das Bocilprevir, sehr früh bei diesen Patienten mit fortgeschrittenem Leberschaden und höherem Lebensalter eine deutliche Anämie. Und hier unterscheiden sich beide Substanzen eigentlich nicht im längeren Verlauf. Bei den Cubic-Daten muss man etwas vorsichtig sein. Es ist ja eine Querschnittsanalyse zu Woche 16, wo die Patienten einerseits durch die Telaprevir-Therapie schon durch sind, aber die Bocilprevir-Therapie noch viele Wochen weiterläuft. Also man kann diese Daten für die beiden Gruppen nur einzeln auswerten und nicht direkt miteinander vergleichen. Aber abschließend denken wir alle als Untersucher, dass die etwas kürzere Telaprevir doch wahrscheinlich noch etwas toxischer ist, während die längere Bocilprevir-Therapie zunächst etwas weniger toxisch erscheint, auf der anderen Seite den Nachteil hat, dass sie über eine längere Zeit durchgeführt wird. Muss, sodass man das dann ganz individuell mit dem einzelnen Patienten entscheiden muss, welchen Patienten man auf welches der beiden neuen zugelassenen Medikamente ansetzt.
In einem, glaube ich, Poster war das, wurde dann nochmal vorgestellt, eine Phase-3-Studie zu Bocilprevir, zur Anämie. Da wurde verglichen in zwei Armen der Effekt von Erythropoietin und der Ribavirin-Dosisreduktion. Das ist für uns in Deutschland ja gerade eine besonders relevante Frage, da wir das Erythropoietin nicht einsetzen können. Was waren denn da die Ergebnisse?
Hier war es gut zu sehen, dass in beiden Armen, wo entweder Erythropoietin eingesetzt wurde oder frühzeitig das Ribavirin reduziert wurde, dass die SVR-Raten durchaus vergleichbar waren. Und Sie haben vollkommen recht, wir dürfen Erythropoietin in Deutschland nicht einsetzen oder wir können es nicht einsetzen. Und hier ist wichtig für den Alltag, für den Praxisalltag, dass wir bei Patienten, wo wir uns vorstellen, dass die stark auf Anämie reagieren, wie ich bereits eingangs sagte, ältere Patienten und fortgeschrittener Leberschaden, dass wir hier bereit sind, auch frühzeitig das Ribavirin zu reduzieren. Schwierig wird es bei den Patienten, wenn erstmal die Anämie schon dort entstanden ist und wir mit der Ribavirin-Reduktion hinterherlaufen. Es scheint auch nicht ausreichend zu sein, das nur in 200 Milligramm Schritten zu tun. Hier muss man eventuell frühzeitiger in größeren Schritten das Ribavirin reduzieren. Konsequenz aus den Daten ist aber auf der anderen Seite auch, dass wir frühzeitig die Patienten transfundieren müssen. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein HB-Wert unter 10 Gramm pro Deziliter bei älteren Patienten, die vielleicht auch Komorbiditäten wie Diabetes und eine KHK oder arteriellen Hypertonus besitzen, auch gefährlich sein können. Unter 10 Gramm pro Deziliter bei älteren Patienten sollte der HB-Wert nicht abfallen. Dann sollten wir frühzeitig auch durchaus transfundieren.
Die letzte Frage zum Thema. Was war denn Ihr persönliches Highlight auf diesem Kongress, der wirklich durchaus viele neue, spannende Daten geboten hat?
Persönliches Highlight ist weiterhin die rasante Entwicklung von neuen Hepatitis C-Therapien. Hier kommen sehr viele Neuigkeiten von Halbjahreskongress zu Halbjahreskongress, also vom Wechsel zum amerikanischen, zum europäischen Leberkongress. Und mein persönliches Highlight waren hier zwei Dinge. Die Entwicklung der interferonfreien Therapien mit Polymerasehämmern oder NS5A-Substanzen geht hier konsequent weiter. Auch wenn wir noch nicht in Phase 3-Studien mit allen Substanzen sind, so sehen wir doch, dass wir die Therapie für die meisten Patienten verkürzen können, eventuell auch die Nachbeobachtungszeiten verkürzen können und die Therapien insgesamt verträglicher werden. Insbesondere zwei Substanzen, denke ich, spielen hier weiterhin die erste Rolle. Das ist einmal die Substanz 7977 von der Firma Gilead, ein Polymerasehemmer und dann ein neues Wirkprinzip, ein sogenannter NS5A-Inhibitor von der Firma BMS, Daclatasvir. Diese sind in der Monotherapie oder mit Ribavirin eingesetzt worden, aber interessanterweise auch in der Kombination beide Substanzen zusammen, firmenübergreifend. Und hier sind die SVR, also Heilungsraten unserer Patienten, doch sehr erfolgversprechend. Wir brauchen natürlich noch die Phase 3-Studien, aber ich glaube, die Entwicklung in diesem Bereich, insbesondere für die Genotyp 1-Patienten, also unsere bislang am schwierigsten zu behandelnden Patienten, ist hier ganz rasant. Und wir können hier hoffen, dass für unsere Patienten sehr bald auch neue Therapiemodalitäten zur Verfügung stehen werden.
Recht herzlichen Dank.